Servus, grüß dich und hallo. Willkommen zurück zu unserem Podcast Einfach Trinken. Trinkspaß und Glaskultur mit René Kolleger und unserem Gast Albert Gesellmann. Wir freuen uns, dass du aus Deutschkreuz zugeschaltet bist und René, du natürlich wieder zuerst, damit wir deine Stimme hören. Aus der
wunderschönen Südsteiermark.
Also, ich halte mich jetzt direkt zurück, weil wir haben in der ersten Folge maßlos überzogen. Thomas Gottschalk-like, wer ihn vielleicht noch kennt. Und jetzt wollen wir durch diese wunderschönen Weingärten, Weinberge mit den tollen Weinen vom Albert. Ich freue mich sehr.
Albert, grüß dich wieder. Und jetzt geht's wirklich ins Eingemachte. Jetzt reden wir über deine für mich immer Monumentalweine, die auch in Österreich und weltweit unglaublich populär und beliebt sind. Jetzt, was mich interessieren würde, weil die Aufteilung einmal, du hast ja 50 Hektar, was ist die Aufteilung von Blaufränkisch zu internationalen roten Rebsorten, das wir da gespürt kriegen?
Ja, zuerst einmal auch grüß euch, hallo, auch aus, hier aus dem schönen, wunderschönen
Deutschland. Wunderschönen.
Ja. Wunderschönen Deutschland. Ein bisschen verregnet, aber grundsätzlich wunderschön. Ja, zur Aufteilung, also der Betrieb ist ja in erster Linie ein Rotweinbetrieb. Wir haben zwar, wie gesagt, den Fokus auf Blaufränkisch, sprich mehr als 60% der Anbaufläche ist Blaufränkisch. Die internationalen Rebsorten, wie wir das ja im ersten Interview kurz erwähnt haben, das war auch eine wichtige Entwicklung, um auch in der Region oder in Burgenland, um zu sehen, wie wertvoll ist diese Rebsorte Blaufränkisch. Und diese Pflanzung von diesen internationalen Rebsorten wie Cabernet Sauvignon, wie Merlot, wie Syrah, wie Cabernet Franc, hat doch sehr viel beigetragen, um unsere Stilistik jetzt zu verfeinern und schließlich und endlich zu finden. Und deshalb möchte ich diese Entwicklung überhaupt nicht missen. Nicht? Und ich persönlich stehe nach wie vor dazu, zu einem guten Cabernet Sauvignon Merlot Blend, oder sei es ein Cabernet Franc, oder sei es ein Syrah, zu dem stehe ich auch. Nicht? Aber der Hauptanteil bei uns auch im Anbau ist natürlich der Blaufränkisch. Und den haben wir mit um die 60%, ein bisschen mehr als 60% auch klar im Fokus. Dann danach folgt nicht minder, sagen wir beim Merlot, sagen wir bei ca. 15%, so sagen wir beim Merlot. Das ist auch nicht so wenig mittlerweile, aber ich glaube, das wird sich auch jetzt auf diesem Niveau einpendeln. Und dann ist Cabernet Sauvignon ca. mit 10%. Also auch nicht so wenig, ne, ja. In Wahrheit. Ne?
Unglaublich spannend. Also wenn wir schon von Blaufränkisch sprechen, müssen wir gleich mal über deinen Parade-Blaufränker für mich, der jedes Jahr ein unglaublich verlässlicher Partner ist, denn wo man nie weiß, wie man es ausspricht, Hochberz oder Hochberg sprechen.
Ja, naja, das ist jetzt, wie du richtig sagst, wir kommen jetzt zu unserer Paradelage, wo wir sehr alte Rebanlagen stehen haben. Und aus diesen alten Rebanlagen, aus den alten Weingärten, machen wir ja unseren, ich sage mal, Icon-Wein oder so, wie soll ich sagen, so ein Flaggschiff-Wein, den G, der war ja auch zu 95% aus Blaufränkisch besteht. Und ich habe dann diese Lage mehr oder weniger sehr schätzend gelernt, weil ich gesehen habe, dass das eigentlich unique, eigenständige, charaktervolle Weine hervorbringt. Und ich habe mich dann natürlich mehr um den Hochberg bemüht und bin ja da aufgewachsen und habe auch gesehen, dass leider am Hochberg sehr viel Flächen brach gelegen sind. Es war Buschwerk drauf, es war ungepflegte Weingärten, also nicht mehr bewirtschaftete Weingärten. Manche Leute haben sogar einen Bauschutt hingeführt, ich weiß nicht, wie man auf solche Ideen sind. Und ich habe dann begonnen, die Kollegen zu fragen oder die Personen zu fragen, ob sie mir das tauschen würden oder verkaufen. Und ich sage einmal, 99% der Personen haben sofort gesagt, nein, wenn, dann kaufst du so, weil sie wollen mit dem Hochberg nichts zu tun mehr haben, weil es die schwierigste zu bewirtschafteten Lagen sind. Nicht? Also nichts im Vergleich zur Südsteiermark,
yeah.
Natürlich im Vergleich mit den Hang, aber doch auch bei uns sehr beschwerlich, weil es halt immer wieder Unfälle gab mit Abrutschungen vom Traktor und so weiter. Und natürlich habe ich dann aufgrund dieser Struktur auf dem Hochberg gesehen oder habe ich gekannt, dass ja am Oberboden haben wir ja diesen sandigen Lehm, am Hangrücken selbst und ganz oben und ganz unten ist dann eher dieser schwere Lehm mit relativ hohem Tonanteil. Aber der Hangrücken selbst, das Filetstück, ist ganz massiv mit Kalksandstein durchsetzt. Und dieser Kalksandstein, mehr oder weniger, der bewirkt, dass der Wein ja in die Frische geht, in die Lebendigkeit geht und auch in das Bekömmliche. Und deshalb habe ich natürlich blaufränkisch gepflanzt am Hochberg und die Junganlagen. Und das war dann im Jahr 2000, habe ich dann mit dem Projekt begonnen zu pflanzen. Also es ist eine relativ junge Geschichte erst. Mhm. Und dann, ich habe damals ja in meiner Ausbildung im Weinbau gelernt, nicht? Man muss schauen, dass das Wurzelwerk gut ausgebildet ist und so weiter. Also, und ich habe dann circa fünf Jahre gebraucht, bis dann eigentlich die erste Ernte in den Ertrag kam. Weil ich habe den Rebstock zurückgeschnitten. Nicht? Ich wollte, dass das Wurzelwerk sehr gut ausgebildet ist. Ich wollte ja, dass die Wurzeln tiefer gehen, dass die reingehen in diesen Kalksandstein, um diese Mineralstoffe da auszulagen. Und habe dann 2005 begonnen, den Wein zu vinifizieren. Also 2005 war ja Wahnsinn. Auch ein ganz schwieriges Jahr. Ja. Und habe mir aber zugleich überlegt, ich muss das anders machen, wie alles andere, was ich bis jetzt gemacht habe. Und habe begonnen, den Wein sofort, schon von der ersten Ernte an, offen zu vergären in Holzbottiche. Das heißt, in 500 Liter Eichenfässern. Die werden geliefert ohne einen Boden. Und da kommt dann direkt die Beeren hinein, die gerebelten, die sortierten Beeren, kommen dann in diese Holzfässer hinein, in diese eigentlich sind Tonneaus, also 500 Liter Holzfässer, und macht dann die alkoholische Gärung in diesem Fass und wird händisch untergestoßen, also nur händisch, ja, das geht ja nicht anders, und liegt dann um die 60 Tage, je nach Jahrgang, auf der Maische. Und danach wird dann abgepresst und dann kommt der Fassbinder und macht man den Boden wieder zurück von dem Wein. Nicht? Und dann geht der gleiche Wein, der was zuerst die alkoholische Gärung gemacht hat, nochmal die Malolaktik im Holzfass und liegt dann für 30 Monate, um die 30 Monate darin und dann wird der Wein gefüllt. Und ich kann nur sagen, ich bezeichne den Wein als Hochberg.
Yeah.
Hochberz, also wird sehr gerne ausgesprochen, das C, auch vielleicht aus dem Grund, weil es natürlich draufsteht, aber es ist die alte Bezeichnung dieser Lage, nicht? Also früher wurde der Hochberg mit C geschrieben zum Schluss, nicht? Und deshalb, ich habe eigentlich die alte Bezeichnungsschrift genommen und deshalb steht es mit C.
Okay.
Mir ist es eigentlich egal, wie die Leute ihn nennen. Wichtig ist, dass
er ist ja fantastisch ist.
Ja. Dass er trinken. Nicht?
Hauptsache, er schmeckt.
Was wir noch nie besprochen haben, jetzt sind die Einflüsse von den Klimaten. Ist da das Ödenburger Gebirge schon ein Rieseneinfluss oder was hast du da für große Einflüsse?
Na, ganz wichtig, ja. Also wir haben ja, also wir sind eigentlich umrandet vor zwei Gebirge, was uns ein bisschen schützen. Nicht? Einerseits haben wir das Ödenburger Gebirge, das was uns schützt, eigentlich eher vor der Nordströmung. Das heißt, Nordströmung, wir bekommen zwar sehr viel Wind, aber relativ wenig Niederschlag vom Norden. Also wenn, gibt es sehr, sehr wenig Niederschlag vom Norden. Dann vom Westen sind wir geschützt eigentlich auch durch die bucklige Welt, beziehungsweise also der Wechsel und so weiter, das ist ganz wichtig auch für uns, dieser Einfluss, dass da vom Westen rüber kriegen wir eigentlich auch keinen Niederschlag. Da sind wir auch sehr geschützt. Wenn bei uns Niederschlag kommt, dann kommt er eigentlich auch über das berühmte Adriatief, also von Süden. Also genauso wie die Südsteiermark, wenn es hier viel Wasser kriegt, dann bekommen wir meistens auch etwas ab. Wir haben zwar noch den Geschriebenstein da in Südburgenland, der was uns teilweise dort ein bisschen abholt, das Wasser. Und die vierte Seite ist vom Osten. Wenn Regen kommt vom Osten, dann ist es meistens auch eher andauernd, weil dann stauen sie die Wolken auf diesen relativ kleinen Hügelketten, auf diesen Ödenburger Gebirge, beziehungsweise natürlich auch auf der buckligen Wöhr, also im Wechsel. Aber vom Norden her, das Ödenburger Gebirge ist ganz wichtig. Das schützt uns eigentlich auch meistens dann vom Hagel und vor dem Ort. Aber kommt natürlich auch vor, also ich darf nicht sagen, dass wir keinen Hagel haben gehabt in den letzten Jahren. Das passiert leider immer wieder, nicht, weil doch durch diese Hitze. Ja. Aber diese Gebirgsketten sind sehr wichtig, also bezüglich Norden und vom Westen her. Ja.
Das habe ich gespürt, hat, wie viel Niederschlag habt ihr?
Naja, wir haben diese Extreme auch leider. Im langjährigen Schnitt bewegen uns wir zwischen 550 und 600 mm im Niederschlag. Zum Beispiel Jahrgang 2022 war ganz extrem, da haben wir nur gehabt 322 mm Niederschlag. Und im Vorjahr, wo es eigentlich sehr feuchtes Jahr war, da haben wir wieder die sehr guten Niederschlag bekommen mit 650 mm. Also das heißt, wir sind schon weit trockener als zum Beispiel die Südsteiermark. Ja. Aber im Vorjahr war es eigentlich ausreichend und die Vegetation hat sich wieder sehr gut erholt. Nicht? Und heuer hatten wir Gott sei Dank auch im Winter sehr viel Niederschlag, also sprich im November, Dezember. Und jetzt Jänner, Februar, das war eigentlich auch sehr gut mit Niederschlag. Ja,
ja, also eigentlich hat das Jahr gut gestartet.
Sehr gut, ja. Eigentlich ja.
Sehr, ja. Und jetzt haben wir halt ein bisschen Gewürz drin.
Ich bin da immer eher positiv eingestellt, dass er mehr, man spricht ja, dass am Wochenende wieder warm wird. Also,
so ist.
Also ich bin da. Und wenn es nicht so schnell geht, ist es auch nicht so schlecht. Ne?
Also. Es rennt ja nichts davon. Wir sind nicht zwei Wochen im Voraus.
Genau.
Deswegen kannst du es ruhig ein bisschen einbremsen.
Genau, so ist es.
Darf ich noch fragen? Wir waren, glaube ich, bei 15% der Anbaufläche ist Merlot. Hatten wir die anderen auch schon, was dann noch kommt?
Naja, ich habe dann natürlich andere Rebsorten, also österreichische, was ich da auch nicht verleugnen darf, ist natürlich ein Zweigelt. Mhm. Ich bin zwar nicht ein riesen Zweigelt-Fan und ich habe in erster Linie auch was nur Cuvée-Partner. Also der Zweigelt leidet vielleicht darunter, dass er der kleine Bruder des Blaufränkisch ist, würde ich mir so das bezeichnen. Also der Blaufränkisch ist für uns natürlich der höherwertigere Wein, nicht? Deshalb haben wir halt auch Blaufränkisch. Dann gibt es noch eine weitere sehr wichtige Rebsorte, sehr alt, österreichische, ist der St. Laurent. Leider Gottes musste ich einen sehr alten Weingarten roden, weil er sehr mit Virus durchsetzt war. Nicht? Und jetzt, es gibt leider die St. Laurent Bestände, sind leider eher gering, auch in den letzten Jahren immer wieder Probleme mit dem Anbau, weil St. Laurent doch die Rebsorte ist, was sehr früh in die Reife geht. Und dadurch hat es mit Wespen sehr viel zu tun. Nicht? Also die stechen das an. Das ist leider Gottes ein Riesenthema. Und dann gibt es natürlich noch weitere internationale Sorten. Syrah. Mein Vater war ja Besuch in Südafrika. Und wir haben gerade Syrah geerntet und der hat die Trauben gekostet und hat sich verliebt in diese Rebsorte. Ich meine, sein Lieblingswein war ja immer dieser Grange aus Australien. Und hat er gesagt, das setzen wir jetzt an. Sag ich, ich weiß nicht, ob das bei uns funktioniert, weil es doch eine mediterrane Rebsorte ist, mag heißes, trockenes Klima. Mittlerweile, muss ich sagen, sind die Syrah-Ergebnisse sehr gut. Und mittlerweile sind sie ja mehr als 20 Jahre, diese Rebstände, also diese Weingärten. Und da sieht man auch, wenn die richtig in ein Alter kommen, dann kommen sie erst in Fahrt. Nicht? Also für mich beginnt der Qualität eines Weines sowieso, wenn der Weingarten erst 20 Jahre alt ist, dann, wir sehen das ja jetzt am Hochberg, also je älter als die Reben jetzt werden, desto charaktervoller, desto eigenständiger, desto lebendiger, desto tiefgründiger wird der Wein. Also. Ja. Und natürlich die große Herausforderung eines jeden Winzers ist natürlich Pinot Noir. Und den führe ich auch, wir haben sehr alte Weingärten am Pinot Noir, und in der Riede Sieglos. Und, ja.
Heißt der wirklich so?
Ja, der heißt Ried Sieglos. Das ist das heißt ein ungarischer Begriff und bedeutet so viel wie Eidechse, Salamander.
Ach schon, ja.
Ja, so ein ungarischer Ausdruck. Und in dieser Riede Sieglos, scheinbar waren dort früher sehr viele so Eidechsen, Salamander. Ich meine, dass die gibt, die Eidechsen und die Salamander, das sehen wir ja in den Weingärten. Also wenn man mit offenen Augen durch die Weingärten geht, sieht man ja das sehr eindeutig. Und sieht man ja diese Lebewesen alle. Und Sieglos ist speziell, weil es ganz, ganz massiven Kalk hat im Untergrund, teilweise bis zu 40% Aktivkalk. Und deshalb auch diese Rebsorte Pinot Noir dort sehr gut funktioniert. Ja. Deshalb mache ich es ja auch nicht, weil meine Eltern haben da früher schon gesetzt, den Pinot Noir bzw. übernommen an Weingarten, und der wurde eigentlich so über Selektion massal, so sprich, also mit Weitervermehrung von dem, was da ist. Und ich selbst mache das dann auch immer nicht, dass man eigentlich eher kleinbärige, kleintraubige Reben zur Weitervermehrung verwenden, die Edelreiser. Und es ergibt grundsätzlich ja einen sehr eigenständigen Wein, Pinot. Aber ist halt die große Herausforderung, weil Pinot, wie wir wissen, nicht der Wein ist, der was mit Wucht, mit Konzentration, mit Tanninen, mit Farbe überzeugen soll, sondern vielmehr mit Finesse, Feinheit, Eleganz, Frucht und dadurch ein irrsinniger Speisenbegleiter ist. Also für mich ganz wichtig.
Es sollte halt immer die Grazie sein, aber ich finde auch dein Pinot Noir, der ein bisschen mehr Softigkeit hat, das finde ich, und du hast vollkommen recht, für Speisenbegleiter wirklich fantastisch.
Also ganz hervorragend.
Ja, wirklich toll. Jetzt müssen wir ins Jahr 1992 gehen.
Okay.
Die Geburtsstunde des Bellarex.
Ja, das ist jetzt, das war dann mein Vater, meine Eltern haben mir dann gesagt, wie ich heimgekommen bin, 91, so, was machen wir, was tun wir? Und eine Sache, was ich dann gesagt habe, naja, das können wir sowieso nicht kopieren, was in Kalifornien ist, in Südafrika, das geht ja klimatisch nicht und so weiter. Aber was ich ihm dann gesagt habe, sage ich, naja, aber was wir machen könnten, wir haben ja dann Merlot gepflanzt schon gehabt, damals 89, und 92 war dann die erste Ernte von Merlot. Habe ich gesagt, du, wir könnten eine Cuvée machen als Cabernet Merlot. Und er hat mir dann freie Hand lassen, mein Vater. Und so, damals habe ich dann diesen Bellarex kreiert, damals eine Cuvée aus 80% Cabernet, 20% Merlot. Und das war der Beginn. Und interessanterweise, wir machen immer wieder ja so Rotweinproben und der Wein ist immer noch super gut zum Trinken. Natürlich hat er schon ein Alter erreicht, eine Reife, aber er ist immer noch sehr gut zum Trinken, also wunderbar. Und mittlerweile ist natürlich auch die Entwicklung weitergegangen und wir sind jetzt im Cuvée ein bisschen mehr, sogar leichter Überhang an Merlot, vielleicht schon 52% Merlot und 48% Cabernet Sauvignon. Aber es ist jetzt, ja, wie gesagt, das ist eher meine Handschrift und ich durfte den Wein da 92 erstmals kreieren, ja, richtig, ja.
Aber damit haben wir jetzt schon, darf ich kurz fragen, damit haben wir schon drei Ikonen, oder?
Ja, deswegen sage
ich es. Ja, ist also der, wir waren beim Opus Eximium, ja. Wir waren beim Blaufränkisch Hochberg, haben wir jetzt dann gelernt, doch mit G, und beim Bellarex. Also es sind jetzt schon drei Ikonen und den Syrah haben wir auch gestreift, der tatsächlich auch hoch prämiert ist. Also alles Ikonen eigentlich, jetzt schon vier.
Was mir immer beim Bellarex gefällt, das haben wir, wie wir das Steinschafmenü beim Maiz gehabt haben, haben wir das ja gesehen, wenn das einmal 10, 15 Jahre alt ist, gell, dann pfeift der Wein einfach richtig. Dann macht es richtig, richtig Spaß. Und auch deine Weine sind ja alles Langstreckenläufer. Natürlich trinkt man das auch in der Jugend, aber mir gefällt es halt immer, wenn es eine gewisse Reife hat, ob das Opus Eximium ist oder Bellarex, oder dann eben, jetzt kommen wir dann zum Flaggschiff Nummer 1, wo ich nie weiß, ob das Gigantismus oder großartig heißt, der G. Das sind immer Weine, die 10, 15, 20 Jahre zurück richtig, richtig Spaß machen.
Ja, das ist richtig. Ja. Das war vielleicht auch die Entwicklung, wenn ich das erklären darf. Also mein Vater hat auch gesagt, also was machen wir, was tun wir nicht. Da habe ich gesagt, naja, wie gesagt, wir können das nicht kopieren, aber wir können investieren wir haben da ein bisschen in die Gärung investiert, andere Gärtanks gemacht und so weiter. Nicht. Und da ist schon viel in diese Richtung auch weitergegangen. Mein Vater war da sehr, ich sage, weitsichtig, der hat mir da freie Hand lassen. Aber was wir dann kreiert haben, war, ich habe für mich dann auch, oder für uns mehr oder weniger entschieden, dass nicht ein Cuvée aus internationalen Rebsorten an der Spitze eines Betriebes in Burgenland stehen kann, sondern es muss eine einheimische Rebsorte sein. Und es war für mich klar, dass das natürlich der Blaufränkisch ist. Es hat ein paar Jahre gedauert, weil dann kam ja 92, ja, war ein sehr guter Jahrgang. 93, dann 94 hatten wir Frost, 95 war wieder ein bisschen auch mit Niederschlag geprägt, war auch nicht sehr, war dann auch mit Botrytis, also da mussten wir sehr viel selektieren, 95. Da hatten wir sehr viel Nebel während der Erntezeit, also war ein bisschen vielleicht in die Richtung, ein bisschen schwierig. Und dann kam 96 der Jahrgang mit 8-mal Hagel. Bei uns, also das war unvorstellbar, das war das nächste Katastrophenjahr. Und dann kam 97. Und wir haben dann schon im Vorfeld das definiert, dass wir entschieden haben, also wir nehmen die ältesten Rebstöcke des Hauses nicht und vinifizieren das separat. Und damals ist dann der erste 97er der G entstanden, aus 85% Blaufränkisch und St. Laurent Bestände haben auch schon sehr alte gehabt damals und mit 15% St. Laurent. Und ich habe dann den Wein separat vinifiziert und habe das vielleicht auch ganz extrem gemacht, habe gleich begonnen mit extrem langer Maischestandzeit, also mit 50 Tagen Maische. Dann wurde er ins neue Holzfass gegeben, 100% neues Barrique damals, also aus französischer Eiche. Und war für 40 Monate in diesen Fässern. Und dann,
Wahnsinn.
Und dann haben wir eigentlich den Wein ja dann am Markt gebracht, 4 Jahre, sprich, also wurde dann ja 2001 erstmalig am Markt gebracht, bei einer Vorstellung in einem burgenländischen Restaurant. Und war von Anfang an, Leute waren eigentlich eher erstaunt, nicht, dass das eine Cuvée ist aus rein österreichischen Rebsorten. So hat es einmal angefangen. Nicht. Die Molle glaubt nicht, da ist jetzt sicher ein Cabernet dabei, ein Merlot oder sowas. Da haben wir gesagt, nein, es ist nur Cuvée rein österreichische Rebsorten. Bezüglich Namensgebung war natürlich das G eigentlich die Kurzform von Gesellmann. Mein Vater hat dann immer diese Namensspiele natürlich, G wie genial, G wie gut, G wie... Und ein Spruch kam halt auch immer nicht so, G wie günstig. Also günstig.
Ja, das geht sich nicht aus. Ja, das spürt sich nicht.
Naja, günstig für die Qualität dieses Weines, was für die... Glas ist. Also das ist eigentlich günstig.
Da hast du recht. Da hast du recht.
Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Ja, genau. Nein, das muss man auch sagen. Also wir sind wirklich stolz, dass auch die Leute das honorieren nicht. Und der Geo ist ja natürlich auch mein Kosten, also doch vom Preis her eigens gestaltet. Nicht. Und das ist halt auch aufgrund des Alters der Rebstöcke, ist halt auch der Ertrag relativ gering. Und wir machen auch mit dem Wein handwerklich nicht. Und für uns im Hause gilt, also wenn ich der Thomas ist ja meine rechte Hand, mein Neffe, Kellermeister, und mit Albin, mit zweiten Kellermeister, was wir haben, und wenn wir den Wein vinifizieren, also wir stehen während der Ernte und machen ja täglich, verkosten wir ja den Most, der was dann zu Wein wird. Und wenn der Wein dann fertig vergoren hat, also wenn er dann der Jungwein da ist, nicht, und wir kosten den, der vergärt ja mittlerweile in Holzgärständern, und wir verkosten ihn und dann kommt eigentlich immer die berühmte Frage, so, auf was warten wir jetzt, warum füllen wir den jetzt nicht sofort ab? Weil er ist einfach in sich eine Einheit, er ist eine Balance, er hat den Tiefgang und das ist eigentlich für mich ein Zeichen von einem großen Wein. Es ist definitiv das Geheimnis, ist das Alter der Rebstöcke. Und je älter ein Weingarten ist, je älter die Rebstöcke sind, desto tiefgründiger, desto balancierter, desto, ich würde vielleicht auch sagen, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber unspektakulärer ist der Wein. Desto ruhiger ist der Wein. Der ist einfach komplett ruhig. Und wie wenn er mit dir rendert, ist der Wein dann. Und das ist eigentlich für mich ein Zeichen von einem großen Wein, wenn diese Ruhe ausströmt, diese Gelassenheit, dieses Unspektakuläre. Und das ist eigentlich für mich ein Zeichen, wenn die Rebstöcke halt alt sind, dass das halt eine Einheit in sich bildet. Nicht? Und da brauchst du nicht mehr viel dazu beitragen. Nicht? Das ist mehr oder weniger, wir tun nur unterstoßen den Rest der Hut. Dann kommt er in die Fässer nicht. Der macht von alleine die Gärung, die Malolaktik. Also wir arbeiten ja alles mit 100% Spontangärung im ganzen Haus. Und es passiert eigentlich, wir begleiten da eigentlich nur die Trauben, bis dann zum Wein werden. Nicht? Und wir machen eigentlich da sehr wenig, muss ich fairerweise sagen. Ja.
Das unterstreiche ich 1000-mal. Marktschreier werden nie was gewinnen. Es werden immer die gewinnen, die leisen, ruhigen Töne mit sich bringen. Und man, wie gesagt, auch den G haben wir bei der Veranstaltung dabei gehabt. Und also das ist so spektakulärer Wein, weil er eben, natürlich sagt er da viel aus, aber du musst dich beschäftigen mit dem Wein. Und wenn du mal eine halbe Stunde da sitzt und mit einem Glas Wein beschäftigen kannst und der dir immer wieder eine neue Geschichte erzählt, also das ist für mich ein großer Wein. Und ich bin immer so froh, wenn ich ein Stückel kriege von dem Wein, weil das ist also unglaublich.
Ja. Wie bekomme ich den? Also ist das etwas, was ich...
Gib's mal zu mir, ich habe noch was daheim.
Ah, sehr gut. Aber sonst gehe ich zum Albert, weil beim Albert, ich habe ja verkosten dürfen, wenn ich da quasi in seiner kleinen, so klein ist sie gar nicht, aber in der Vinothek, in der es auch Raritäten aus der ganzen Welt gibt, da habe ich einiges entdeckt. Wenn ich dorthin fahre und besuche, verkoste, dann kann ich auch eben diese tollen Weine, vielleicht auch ein paar gelagerte, gereifte Bellarex und so, kann ich die als Konsument dann mitnehmen, weil das ist jetzt nicht so einfach zu bekommen. Die Jahrgänge von Bellarex, die du aufgezählt hast, die warten jetzt nicht, ich sag mal, im Handel so auf mich.
Naja, im freien Handel nicht, aber wir haben schon sehr früh begonnen, weil ich bin da auch vielleicht... Ich gehöre zu den Jägern und Sammlern, obwohl ich kein Jäger bin. Ich bin zwar kein Jäger, aber ich gehöre eher zu den Sammlern nicht. Und ich persönlich bin eigentlich sehr zuversichtlich und auch sehr, wie soll ich sagen, stolz, dass wir eher, René hat schon gesagt, eher Langstreckenläufer im Weinausbau haben. Das heißt, ich persönlich hebe auch sehr viele Weine auf, auch in Richtung Gastronomie, weil wir immer wieder Anfragen bekommen für so Degustationsmenüs, wie wir es gemacht haben mit René, beim Wolfe, solche Degustationsmenüs und dann auch zu zeigen, das Potenzial, wie kann der österreichische Rotwein reifen. Und wir bekommen ja täglich auch Zuschriften via E-Mail und wo dann Weine blind verkostet werden untereinander und dann heißt, ja, das steht jetzt in einem, so einem Bordeaux-Flight, war jetzt der Bellarex oder der G dabei und der ist überhaupt nicht aufgefallen. Jetzt insofern aufgefallen, dass er nicht Bordeaux wäre, sondern er ist mit dabei an der Spitze und alle Leute haben ihn eigentlich nicht erkannt als österreichischen Rotwein. Mhm. So genau sage ich, super, nicht, dann brauchen wir nur mehr eins, dann müssen wir nur mehr lernen, die Preisstruktur zu verändern. Dann dann sei mal du da, wo die Bordeauxer sind. Ja, ja.
Ich schließe schon mal ein Abonnement ab.
Ja, genau. Ja, also jetzt noch kaufen, es wird sich ändern.
Es wird sich ändern, das ist genau.
Ja. Du, aber du gesagt hast, St. Laurent ist weggekommen, ja? Das heißt,
na,
ist
weniger, jetzt, weniger.
Okay. Aber es bleibt die 5% St. Laurent bleiben.
Ja, also die möchte ich ja beibehalten, die 5% St. Laurent. Das ist, ich kommt natürlich immer wieder die Frage von den Kunden, du, was machen die 5% St. Laurent aus? Das kann ich jetzt nicht das Maßgebliche sein. Also meine Antwort ist dann immer, nicht, das ist vielleicht wie das Salz in der Suppe. Nicht? Das ist das letzte, der letzte Strich, nicht das letzte, der Punkt auf dem I.
Ja, oder ein bisschen Obers oder was auch immer, genau. Oder beim Kaffee. Aber also ich glaube schon, dass es ein Unterschied ist, ob mit oder ohne.
Genau, weil es ist, und ich sage es auch immer nicht, es mag vielleicht jetzt, wie wir wissen, St. Laurent hat ja niemals diese Mächtigkeit, hat ja auch nicht diesen extrem hohen Alkohol. Aber St. Laurent bringt immer eine gewisse Lebendigkeit auch mit sich, weil er diese Weichselfrucht hat. Er hat eine ganz andere Säurestruktur als zum Beispiel ein Blaufränkisch. Aber was der St. Laurent deshalb auch in den Wein macht, ist das ist das Alter der Rebstöcke. Und diese St. Laurent, die sie da dabei haben, zählen mitunter zu den ältesten Rebstöcken des Hauses Gesellmann und deshalb sind sie auch dabei. Also das ist mehr oder weniger von mir eine Verneigung vor der Natur, uns so alte Rebstöcke zu schenken. Nicht? Und das ist eigentlich das Richtige. Nicht? Also es geht darum, es bringt einfach ein alter Rebstock die Balance. Nicht? Und wie ich es vorher erwähnt habe, das ist eigentlich das Geheimnis. Deshalb habe ich es ja auch dabei. Nicht? Also weil es halt mitunter zu den Ältesten zählen. Ja. Aber wie gesagt, sie bringen im Gesamtauftritt natürlich auch einen gewissen, ja, bringen halt auch was. Nicht? Und deshalb haben wir es halt auch dabei. Nicht? So ist.
Ja, gewaltig. Ich meine, ich habe ja vorher schon gesagt, meine, da du ja noch 20 Ernten vor dir hast, die Francesca und der Konstantin aber schon in die Startlöcher stehen, ich glaube, du kannst schon auf deine stolz auf deine Kinder schauen und sagen, hoffentlich übernehmen sie das Ganze und führen auch deine Tradition weiter und deine alten Rebstöcke, weil es ist, glaube ich, alles angerichtet bei dir. Du hast da was erschaffen, was wirklich einzigartig ist in Österreich und auf der Welt, weil wir reden immer auf das Österreich, so spannend ist, aber du musst einmal weltweit schauen, was so eine Tradition und solche Weine gelebt werden. Ich glaube, da passiert noch richtig viel bei euch und es ist schon richtig viel passiert und ich freue mich auf jeden. Und auf 21, ich meine, wir reden immer von 21, das gut ist, aber ich glaube, auf 21 können wir uns schon richtig freuen und wie gesagt, nicht zu wenig. Das sind Langstreckenläufer, die wir in 15, 20 Jahren erst so richtig schätzen können.
Und 22 auch, wenn ich das anmerken darf, das habe ich beim Albert gelernt, weil in Deutschkreuz auch 22.
Ganz groß. Jahrgang. Wirklich gut, ja. Das ist eigentlich in den letzten Jahren, wenn man das zurückblickend macht, muss man eigentlich eher, hat man immer den Anschein, dass fast eher die ungeraden Jahrgänge die besseren sein wären. Aber ich muss wirklich sagen, der 22er sticht oder komplett aus der Rolle. Bei 22 ist sehr, sehr gut. Aufgrund diesen geringen Niederschlags sind das super Weine, nicht? Also so finessenreich und so elegant. Also ganz gute Weine.
Ja, ist ja alles kein Thema. Die Bausparer laufen für die Kinder aus. Und ich werde investieren. 21, 22 ist ja alles kein Problem. Die Kinder freuen sich dann eh, wenn sie es dann mit 18 trinken dürfen.
Ja, und René, wenn ich das sagen darf, weil ich es ja jetzt quasi noch auf der Zunge habe, beim Albert bekommt man auch Blaufränkisch, was du ja liebst oder was wir grundsätzlich alle Weinliebhaber lieben. Ich kann ja Blaufränkisch in ganz, ganz vielen Facetten beim Albert verkosten, kaufen. Und da sind auch verschiedene Preisgefüge dabei. Da gibt's dann ein bisschen mehr für den Bausparer, wenn man sich zum Beispiel auch mal für den Klassiker entscheidet. Also ich fand wirklich Blaufränkisch in seiner ganzen Vielfalt habe ich dort toll erlebt. Und ja, ich habe mich nicht direkt komplett verschuldet.
Ja, also zum René vielleicht noch vorher auch zu sagen, natürlich konnten wir, also meine Frau Silvia und ich, auf einem sehr guten Fundament halt weiterarbeiten, was meine Eltern uns, also mir uns vorgelegt haben. Und den Grundstein gelegt haben, nicht? Und die Kinder. Also, du weißt, es ist vielleicht nicht das Einfachste. Tradition ist ja nicht Weitergeben der Asche, sondern Tradition ist Weitergeben des Feuers, der Flamme. Und ich sehe, das lodert in unseren Kindern, diese Flamme, nicht? Und es war immer schon so, natürlich, wenn wir wo waren, essen oder wenn wir wo Besuch waren und so weiter, hat es natürlich auch immer Wein gegeben. Nicht? Und dann, das hat schon mit in Kindheit begonnen, wo sie dann reingeschnuppert haben in die Gläser und so weiter. Und heute muss ich sagen, meine Tochter bewegt sich auf den Terrain. Wenn du der die Weinkarten in die Hand drückst, der hat vor nichts Scheu. Aber auch mit sehr Demut, nicht? Das muss ich schon sagen. Nicht? Ich bestelle jetzt nicht eine Flaschen Romani Conti oder sowas, nicht? Der weiß natürlich, was Romani Conti ist, nicht? Also sie ist nicht jetzt, aber sie weiß, also sie trinkt mit ihren Freunden immer Wein, der Konstantin mit seinen Freunden, nicht? Der, wenn es dann die Weinkarten gibst, nicht? Der sagt, Papa, was machen wir heute, einen deutschen Riesling oder nehmen wir das, oder Burgund, oder nehmen wir einen weißen Burgund, oder nehmen wir einen roten, oder einen klassischen Morillon, nicht? Oder, was heißt, oder einen Welschriesling. Und das ist halt ein Thema, was, wie gesagt, an den Kindern, glaube ich, auch wichtig ist. Nicht? Wir haben keinen Druck ausgeübt, das muss ich auch dazu sagen. Also ich habe nicht gesagt, das muss ein Weinbauer werden oder sowas. Das haben meine Eltern auch nie da mit mir. Aber sie sind beide sehr weininteressiert. Und wie gesagt, wie du richtig sagst, sie ist jetzt schon im Studium in Deutschland, in Geisenheim. Und er ist maturiert heuer in Klosterneuburg. Also beide sind sehr weininteressiert, ja.
Also die Worte, also ich glaube, so können wir das Ganze wirklich abschließen. Es waren wirklich wunderschöne Worte.
Ja, ja, vielen, vielen Dank. Also ich muss sagen, ich habe unfassbar viel gelernt in dieser Folge. Hatte ja das Glück, die Weine vorher zu verkosten und muss einfach sagen, bitte, liebe Zuhörer, wenn ihr einmal wirklich das ganze Potenzial erleben wollt, fahrt nach Deutschkreuz, fahrt in das Rotwein-Mekka oder das Blaufränkisch-Mekka, aber dann bitte zum Albert Gesellmann und lasst euch diese Leidenschaft im Glas auch einfach mal zeigen. Und habt eine schöne Zeit. In der Zeit dann vor allem Hauptsache einfach trinken, stay hydrated und denkt an die Elektrolyte. Vielen Dank, Albert, vielen Dank, René und vielen Dank, liebe Zuhörer, dass ihr dabei wart.
Dankeschön.
Ciao.
Danke.
Alles Liebe und wie gesagt, Bausparer nicht für die Kinder, sondern für Wein ausgeben. Es ist wieder für die Kinder. Alles Liebe. Baba.
Ja. Danke, vierte. Ciao. Tschüss.